Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
Späte Gerechtigkeit. Wir alle kennen sie, die sogenannten Cold Cases. Ein schwieriger Kriminalfall wird gründlich untersucht, doch wenn sich in einem gewissen Zeitrahmen keine verwertbaren Spuren und Hinweise ergeben, landet der Fall irgendwann in einer Schublade. Zu viel Gewalt erschüttert diese Welt und es gibt leider zu wenig polizeiliche Ressourcen, um wirklich alles aufzuklären. Kein Wunder also, dass selbst die ambitioniertesten Kriminalbeamten sich irgendwann neuen Verbrechen zuwenden müssen. Auch wenn sich dies alles andere als gerecht gegenüber den Opfern und ihren Hinterbliebenen anfühlt. Zumal manche Cold Cases niemals aufgeklärt werden. Denn je mehr Zeit verstreicht, umso dünner wird die Beweislage. Asservate werden vernichtet, Erinnerungen von Zeugen verschwimmen, wichtige Spuren verblassen. Doch zum Glück ist das nicht immer der Fall. Manchmal werden auch sehr lange zurückliegende Verbrechen noch aufgeklärt, selbst wenn es über 40 Jahre dauert. Als Layton Neal Walker und seine Frau Doris am Morgen des 17. Februars 1974 aufstanden, ahnten sie nicht, dass dieser Tag ihr Leben für immer verändern würde. Dabei waren die beiden bereits ein leidgeprüftes Paar, das schon einen schlimmen Verlust hatte hinnehmen müssen. Sie hatten mehrere gemeinsame Kinder: Charles, Cindy, Jim, Patsy, Danny und Carla. Doch die Walkers hatten bereits ein gemeinsames Kind verloren. Die kleine Sharon war 3 Jahre vor Carlas Geburt im Alter von nur einem Jahr verstorben. Dass ein weiteres Unglück über die Familie kommen würde, ahnte niemand, als die 17-jährige Carla an jenem Sonntag ihr Elternhaus verließ und nie mehr zurückkommen sollte. Carla war ein ungewöhnlich hübsches, beliebtes und charismatisches Mädchen. Die Highschool-Schülerin mit den langen blonden Haaren war ein erfolgreicher Cheerleader und ein echter Jungsschwarm. Doch obwohl so mancher nicht die Augen von ihr abwenden konnte, wenn sie den Raum betrat, gehörte ihr Herz nur einem: ihrem Highschool-Freund Rodney McCoy. Ihre Liebe schien wie aus einem Hollywood-Film. Auch Carlas Familie war von Rodney begeistert, so sehr, dass sie ihn sich sogar als perfekten Schwiegersohn vorstellen konnten. Rodney war der Quarterback für das Footballteam, das Carla als Cheerleader anfeuerte, und sie besuchten gemeinsam die Western Hills High School. Und da die beiden so glücklich miteinander waren, verwunderte es natürlich auch nicht, dass das junge Glück zusammen den Valentinstag verbrachte. An jenem 17. Februar ging sie zunächst gemeinsam zu einer Tanzveranstaltung ihrer Schule. Dort verbrachten sie einen romantischen Abend miteinander und beschlossen dann, sich noch gemeinsam mit Freunden an einer Bowlingbahn zu treffen. Also stiegen sie in Rodneys Wagen und fuhren zum Ridgely Bowling Center in ihrer Heimatstadt Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Dort angekommen blieben sie allerdings noch einen Moment auf dem Parkplatz in Rodneys Wagen sitzen, weil sie noch nicht sofort hineingehen wollten. Rodney sollte später aussagen, sie hätten dort ein bisschen geknutscht und das getan, was Teenager eben so tun. Doch mit einem Mal war das vorbei. Wenige Stunden später klingelte es an der Tür der Familie Walker. Natürlich hatten die Eltern schon sehnsüchtig auf Carla gewartet und öffneten die Tür. Doch der Schock war groß, als nicht Carla, sondern Rodney mit einer schweren Kopfwunde vor ihrer Tür stand. Der 17-Jährige sah furchtbar aus. Blut verklebte sein Gesicht. Nach und nach erzählte der junge Mann seinen Schwiegereltern, was er gerade Furchtbares erlebt hatte. Während er mit Carla zusammen in seinem Auto gesessen hatte und die beiden sich küssten, wurde auf einmal die Beifahrertür aufgerissen. Ein vermummter Mann stand plötzlich vor ihnen, in der einen Hand eine Waffe. Er griff nach Carla, hielt die Waffe auf Rodney gerichtet und drückte ab, nachdem zu dessen Glück während des Gerangels das Magazin aus der Pistole gefallen war. Da der Täter sie nun nicht mehr als Schusswaffe verwenden konnte, schlug er stattdessen mit der Pistole auf Rodneys Kopf ein. »Ich werde dich umbringen«, brüllte der Fremde den Highschool-Schüler an. Carla schrie und weinte, und sie flehte den Mann an: »Hör auf, ihn zu schlagen!« Rodney war vor Angst wie gelähmt und konnte sich nicht gegen die Angriffe wehren. Schließlich gab Carla auf und rief: »Lass ihn in Ruhe, ich komme mit.« Daraufhin ließ der Täter von Rodney ab und riss Carla mit sich aus dem Auto. Rodney war kurz davor, sein Bewusstsein zu verlieren, als Carla ihm noch zurief: »Rodney, geh hol meinen Vater.« Dann verschwand Carla mit dem Fremden und Rodney wurde schwarz vor Augen. Als er wieder zu sich kam, tat er genau das, was Carla ihm aufgetragen hatte, und er eilte zu ihrem Elternhaus. Carlas Eltern riefen sofort die Polizei. Die Beamten begannen ohne Verzögerung mit der Suche nach der 17-Jährigen und man mobilisierte unzählige Kräfte für den Großeinsatz. Auf dem Parkplatz des Bowling Centers fand man leider nur noch Carlas Handtasche und das Magazin aus der Waffe, mit der Rodney verletzt worden war. Immerhin ein erster Anhaltspunkt zum Täter. Ansonsten gab es allerdings keine Spuren. 3 Tage lang suchte die Polizei pausenlos nach Carla. Man durchkämmte die gesamte Umgebung des Parkplatzes, befragte Freunde, Familie und diverse mögliche Augenzeugen, ging jedem noch so kleinen Hinweis nach und kam doch nicht ein Stück weiter. Und auch wenn alle Beteiligten bis zum Schluss auf ein glückliches Ende gehofft hatten, so fürchteten sie doch die grausame Wahrheit, die schließlich am 20. Februar 1974 enthüllt wurde. 3 Tage nach Carlas Verschwinden fand man ihren leblosen Körper in einem Unterführungstunnel am Benbrocksee. Ungefähr 20 Minuten Autofahrt von dem Parkplatz entfernt, wo jemand Carla völlig unvermittelt aus Rodneys Wagen entführt hatte, wurde ihr Schicksal Gewissheit. Die Untersuchungen ergaben, dass Carla noch 2 Tage in Gefangenschaft gelebt hatte, ehe der Mörder sie erwürgte. Davor hatte er sich offenbar auch an ihr vergangen. Die Familie war am Boden zerstört und fortan konzentrierten sich die Ermittlungen nur noch auf eine einzige Frage. Wer hatte Carla das angetan? Die Polizei nahm mehrere Verdächtige unter die Lupe, die sich an jenem Abend in der Nähe des Parkplatzes aufgehalten hatten. Und das waren einige. Außerdem hatte die Polizei mittlerweile erfahren, dass viele junge Männer in Carlas Umfeld ein Auge auf die 17-jährige Schülerin geworfen hatten. War an jenem Abend etwa ein heimlicher Verehrer von Carla vor Ort gewesen, der das Mädchen zusammen mit Rodney im Wagen überrascht hatte? Einer, der es nicht hatte ertragen können, dass Carlas Herz einem anderen Jungen gehörte? Wenn man sich Rodneys Schilderung der Tat so anhörte, sprach einiges dafür. Der Angreifer hatte Rodney erschießen wollen und als dies nicht gelang, hätte ihn ebenso gut mit der Pistole zu Tode geprügelt, wenn Carla nicht eingegriffen hätte. Man konnte also davon ausgehen, dass Täter und Opfer sich womöglich kannten. Dennoch gestaltete sich die Arbeit der Polizei schwierig, was nicht zuletzt an den primitiveren Ermittlungsmethoden der 1970er Jahre lag. Zwar hatte man beispielsweise Carlas Kleidung gefunden, an der offenbar auch fremde Körperflüssigkeiten sichergestellt werden konnten. Doch weil die Technologie zu DNA-Tests erst 10 Jahre später erfunden werden sollte, konnte man mit diesem Fund zunächst nichts anfangen. Es mussten dringend Beweise her, die eindeutiger waren und den Täter überführen konnten. Die Polizei widmete sich daher dem Magazin der Pistole, mit der Rodney verletzt worden war. Und sie konnten tatsächlich herausfinden, wie der Besitzer der Waffe, eine 22er Ruger-Pistole, hieß. Es handelte sich um einen 32-jährigen LKW-Fahrer namens Glenn McCurley. McCurley war wegen kleinerer Diebstähle bereits Polizei bekannt. Seit seiner Kindheit war er einer, der immer wieder Ärger machte, weshalb seine Eltern ihn schon mehrmals in ein Erziehungscamp der Kirche gesteckt hatten. Doch auch als junger Erwachsener geriet er mehr und mehr auf die schiefe Bahn. Immer wieder wurde er dabei erwischt, wie er Autos stahl. Dafür bekam er schließlich sogar eine 2-jährige Haftstrafe, aus der er mit 19 Jahren entlassen wurde. War er etwa der Täter, den die Polizei suchte? Konnte der Fall doch so schnell aufgeklärt werden? Als die Beamten ihn verhörten, erklärte McCurley, die besagte Waffe sei ihm aus dem Auto gestohlen worden, schon 6 Wochen bevor Carla entführt worden war. Und außerdem, so versicherte er, hatte er sein Leben grundsätzlich geändert, seitdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er hatte geheiratet und mit seiner Partnerin 2 Söhne bekommen und ging zuverlässig seiner Arbeit als LKW-Fahrer nach. Ein verantwortungsbewusster Familienvater war aus ihm geworden. Als die Polizei das zu hören bekam, war sie natürlich zunächst erstmal skeptisch. Lebte dieser Mann tatsächlich das Vorzeigeleben, das er beschrieb? Doch wie sich herausstellte, hatte die Verdächtige offenbar die Wahrheit gesagt. McCurley und seine Frau waren eng in die Kirchengemeinschaft eingebunden und der 32-Jährige genoss einen guten Ruf in seiner Gemeinde. Er verhielt sich nie unpassend gegenüber Frauen. Auch die Nachbarn und Bekannten der Eheleute wussten nichts Schlechtes zu berichten. Die Beamten wollten sich mit diesem Ergebnis dennoch nicht zufrieden geben und unterzogen McCurley einem Lügendetektortest. Vielleicht, weil sie wirklich der Meinung waren, dass der LKW-Fahrer ihnen nicht die Wahrheit sagte. Vielleicht aber auch, weil sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen anderen Verdächtigen hatten, zu dem sie hätten ermitteln können. Entsprechend ernüchtert war die Polizei, als sie das Ergebnis der Befragung erhielt. McCurley sprach laut Lügendetektortest die Wahrheit. Frustriert schickten sie den 32-Jährigen wieder nach Hause und standen wieder ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Die Zeit verging, ohne dass sich neue Spuren oder Hinweise bei der Ermittlungsarbeit der Polizei ergaben. Die einst hitzige Jagd nach dem Täter flaute immer mehr ab. bis der Fall Carla Walker schließlich ein weiterer, trauriger Cold Case wurde. In der Öffentlichkeit geriet der Fall mehr und mehr in Vergessenheit. Doch der Familie Walker stellte sich die Frage, wer hinter dem brutalen Mord an Carla steckte, jeden Tag aufs Neue. Mutter Doris weinte jahrelang jeden Morgen unter der Dusche. Vater Layton lächelte nicht mehr und auch die Geschwister litten sehr unter dem Verlust ihrer Schwester. Schließlich begannen Layton und sein Sohn Jimmy sogar eigenständig nach dem Mörder zu suchen, leider ohne Erfolg. Derweil musste die Familie sich im eigenen Umfeld immer wieder anhören, dass sie doch nicht weit suchen müssten, denn der Mörder ihrer Tochter könnte ganz nah sein. Viele Menschen richteten unverhohlen den Zeigefinger auf Rodney. Sie glaubten dem Freund von Carla nicht, dass er wirklich überfallen worden war. Hätte er sich die Verletzung nicht selbst zufügen können? Hätte er sich als Quarterback nicht gut gegen einen Fremden zur Wehr setzen können? Warum war er zuerst zu Carlas Familie gefahren und nicht zur Polizei? Doch von all diesen Spekulationen wollten die Walkers nichts hören. Sie trauerten gemeinsam mit Rodney um ihre Tochter. Trotz ihrer eigenen Suche nach dem Mörder erfuhren Doris und Layton Walker nie, wer ihnen ihr kleines Mädchen genommen hatte. Layton starb am 16. Februar 1987, 13 Jahre nach Carlas Verschwinden. Doris folgte ihm am 11. September 2015 und mit ihnen starb für die meisten die Hoffnung darauf, jemals die Wahrheit über Carlas Tod zu erfahren. Doch am 21. September 2020, ganze 46 Jahre nach Carlas Tod, klingelte die Polizei wieder an einem Haus in Fort Worth. Als die Tür sich öffnete, schaute ein Ehepaar geschockt in die Gesichter der Beamten. Die Bewohner des Hauses, Glenn und Judy McCurley, beide fast 80 Jahre alt, hatten gedacht, dass sie nie wieder über den Fall Carla Walker reden müssten. Doch sie lagen falsch. Denn an diesem Tag hatte die Polizei, die den Fall 2018 wieder aufgerollt hatte, jene bahnbrechenden Ergebnisse erhalten, auf die sie mehrere Dekaden hatte warten müssen. DNA-Proben aus dem Müll der McCurleys bestätigten, dass die Körperflüssigkeiten auf Carlas Kleidung, die am Tatort gefunden wurde, von Glenn McCurley stammten. Der mittlerweile 78-Jährige wurde daraufhin festgenommen und seine DNA wurde mittels Speicheltest erneut überprüft. Wieder war das Ergebnis eindeutig. Endlich hatte die Polizei einen handfesten Beweis, mit dem sie Anklage gegen Carlas mutmaßlichen Mörder wagen konnte. Außerdem fanden sie bei der anschließenden Hausdurchsuchung bei den McCurleys auch noch ein anderes Beweismittel, das für immer verloren geglaubt wurde. Die Pistole, die McCurley angeblich gestohlen worden war und mit der Rodney schwere Verletzungen zugefügt worden waren, lag noch immer versteckt im Haus von Glenn und Judy McCurley. Nach über 45 Jahren hatte er es nicht mehr für nötig befunden, dieses massiv belastende Beweisstück zu entsorgen. Doch der mutmaßliche Täter stritt immer noch ab, Carla etwas angetan zu haben. Mehr noch, er behauptete nicht mehr zu wissen, wer das Mädchen war, als man ihm erneut ein Foto von ihr zeigte. Doch dann, nach einem stundenlangen Verhör, begann McCurley schließlich doch noch zu erzählen und servierte den Ermittlern zunächst eine völlig haarsträubende Geschichte. Der ehemalige LKW-Fahrer gab zu, am Abend des 17. Februar 1974 tatsächlich auf dem Parkplatz des Bowling Centers gewesen zu sein. Er war angetrunken und hatte irgendwann Rodney und Carla im Auto sitzen sehen. Sie hätten sich aber nicht leidenschaftlich geküsst, wie Rodney zu Protokoll gegeben hatte, sondern heftig gestritten. Daraufhin sei McCurley zum Wagen gegangen, um Carla zu helfen, falls Rodney ihr Gewalt antun wollte. Er habe Rodney niedergeschlagen, um Carla aus dem Auto zu befreien und sei mit ihr in seinem Wagen dann geflohen. Auf einem anderen Parkplatz habe er sie dann aussteigen lassen. Carla sei ihm so dankbar gewesen, dass sie sich erkenntlich zeigen wollte, weshalb die beiden dann in seinem Wagen miteinander intim geworden seien. Einvernehmlich, wie der mittlerweile 78-Jährige betonte. Dann sei Carla aus seinem Auto gestiegen und in die Nacht verschwunden. Dies würde, laut McCurley, auch erklären, warum bei den Ermittlungen seine DNA auf Carlas Unterwäsche gefunden wurde. Einen Moment lang brachte McCurleys Erzählung die Beamten tatsächlich ins Zweifeln. Konnte das sein? Hatten sie jahrelang ein falsches Bild von dem Tathergang gehabt? Doch etwas war von vornherein nicht stimmig in der Erzählung. Es gab nämlich Beweise dafür, dass Carla vor McCurley noch nie mit jemandem intim gewesen war. Sie hatte sich für die Ehe aufsparen wollen. Warum hätte sie sich also freiwillig einem wildfremden Mann hingeben sollen? Auf weiteres Nachfragen gestand der 78-Jährige schließlich außerdem, Carla gewürgt zu haben, doch er betonte, sie sei lebendig gewesen, als er sie zurückgelassen habe. Je weiter die Befragung voranschritt, umso mehr wurde der Polizei klar. Der Verdächtige log wie gedruckt und versuchte verzweifelt, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dabei redete er sich um Kopf und Kragen, verstrickte sich in seinen eigenen Angaben, und die Beamten waren sich schlussendlich vollkommen sicher. Sie hatten, nach fast einem halben Jahrhundert, endlich Carlas Mörder gefasst. Doch wie würde das Gericht urteilen, wenn McCurley die Tat weiterhin abstritt? Im Jahr 2021 wurde der Fall Carla Walker vor Gericht verhandelt. Und bevor die Geschworenen ebenfalls zu einem Urteil kommen konnten, machte Glenn McCurley endlich reinen Tisch. Er gestand die Entführung sowie den Mord an Carla und räumte auch ein, dass nichts in jener Nacht freiwillig von der 17-Jährigen ausgegangen war. Nach all dieser Zeit wurde so die Wahrheit zur Realität und das dunkle Geheimnis, das McCurley jahrzehntelang hatte verbergen können, wurde enthüllt. Und auch wenn die Wahrheit die Tat nicht tilgen kann, so konnten doch wenigstens Carlas Angehörige nun mit Gewissheit sagen, wie das Leben der 17-Jährigen damals, vor 46 Jahren, ein Ende genommen hatte. Vorbei waren die Spekulationen, die Suche und die Fragen. Auch Rodney musste sich ab jetzt nicht mehr fürchten, falsch beschuldigt zu werden, denn nun wurde der wirkliche Mörder zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und die Akte Carla Walker konnte ein für allemal geschlossen werden. Und doch bleibt am Ende jene schmerzliche Erkenntnis. Glenn McCurley konnte den Großteil seines Lebens unbehelligt verbringen, während sein Opfer durch seine Hand viel zu früh hatte sterben müssen. Er konnte seine Kinder aufwachsen sehen, hatte erfüllende Momente mit seinen Liebsten und musste erst als alter Mann für das gerade stehen, was er einst getan hatte. Carlas Angehörige mussten hingegen jeden Tag mit dem niemals versiegenden Schmerz bestreiten, dass die 17-Jährige gewaltvoll aus ihrer Mitte gerissen hatte. Es bleibt den Hinterbliebenen nur von Herzen zu wünschen, dass die Verurteilung McCurleys endlich einen Schlussstrich unter ihr jahrzehntelanges Leiden ziehen konnte. Dass der 78-Jährige nun endlich hinter Gittern sitzt, bringt Carla nicht zurück. Aber es bleibt zumindest der Trost, dass der jungen Frau nach über 40 Jahren doch noch Gerechtigkeit widerfahren ist.